kommen wir jetzt vom Lebertran zum Schreiben.
Altmodische Rezepte.
Schreiben dann, ist wie Lebertran trinken. Man muss sich überwinden.
Genau, was man alles für Erfahrungen im Leben sammeln muss. Also ein Schriftsteller nimmt ja selbst die übelsten Erfahrungen wie Lebertran trinken oder genau,
muss ich?
Verwertet er seine Arbeit. Alles, was wir erleben, ist eine Erfahrung, die unsere Schatzkammer größer macht.
Da stimme ich dir zu. Hatte ich ja eben schon angedeutet. Ich habe gerade einen neuen Job und das ist halt einfach beim Postdienstleister und das ist halt einfach so Arbeit, die nicht wirklich inspirierend ist oder es ist halt einfach nur Arbeit. Arbeit, die getan werden muss und das ist mal sehr interessant zu sehen oder halt die Leute zu sehen, die da arbeiten, also oder generell dieses ganze Umfeld, weil ich das ja bisher sowas noch nie gemacht habe. Und habe ich mir auch mal gedacht, so, wenn ich da stehe, aus dem schriftstellerischen Blickwinkel, ist das interessant und Inspiration.
Ja.
Nee. Ja, wenn man halt vielleicht irgendwie so eine Person hat. Da hatte ich nämlich schon länger eine Idee für eine Geschichte, die ich vielleicht irgendwann mal aufschreibe, vielleicht auch nicht. Die halt so anfängt mit jemandem, der halt total unzufrieden mit seinem Job ist. Oder mit seinem Leben generell. Und das wäre halt eigentlich ein perfekter Job dafür. Für diese Figur. Weil diese Arbeit einem selbst nicht viel bringt.
Ja.
Und nicht viel Erfüllung bringt, außer dass es den Lebensunterhalt deckt. Und genau, meine Idee war es dann, dass die Figur dann einfach abhaut. Und sagt, das will ich nicht mehr. Und dann eine Fantasy-Welt findet. Aber halt der erste Gedanke ist, so die Hauptfigur hat einfach ein langweiliges Leben und will er ausbrechen und fährt dann einfach weg. Ohne jemandem Bescheid zu sagen. Das wäre halt auch
ja, genau.
Super Hintergrundgeschichte.
Genau, da kannst du dann die Erfahrungen da reinbringen. Also eigentlich fast alles, was wir erleben können, irgendwann mal irgendwo vielleicht mal verwerten oder auch nicht, aber...
Mache ich auch viel beim Schreiben.
Also, ja.
Ich habe Geschichte geschrieben, dann war ich krank und habe das in die Geschichte reingeschrieben und war mein Charakter auch krank. Das hat gepasst in der Stadt.
Ja. Also fragen mich auch oft Leute irgendwie, ob ich denn hier so mein reales Leben da in Geschichten irgendwie mit reinbringe. Und ich habe gesagt, ich glaube, das kann ein Schriftsteller sowieso gar nicht irgendwie komplett vermeiden, dass er seine Ansichten und die Dinge, die ihm im Leben so begegnen, einfach irgendwie an sich in seine Storys irgendwo einbaut. Also ich denke, du wirst es immer irgendwo mal so durchblitzen sehen. Woraufhin sie dann auch gleich, also eine Kollegin von mir gleich Angst hatte, dass sie eines Tages mal in einem Buch auftaucht. Da habe ich gesagt, sie würde sich aber wahrscheinlich gar nicht erkennen, also wenn sie in einem Buch auftaucht, weil es ja dann einzelne, was weiß ich, Verhaltensmuster oder ähnliches sind, die dann irgendwie in einen anderen Charakter mit eingebaut werden, ja, wo es stimmig erscheint. Also, ja. Also ich glaube nicht, dass ich bei mir die Leute größer wiedererkennen würden. Also, ja.
Nee, also bestimmte Leute habe ich auch noch nicht reingebracht. Ich habe einfach mal ein Gespräch mit einem Freund in eine Geschichte reingeschrieben, das so eigentlich nie stattgefunden hat, aber so seine Ansichten mit meinen Worten wiedergegeben. So. Beziehungsweise ein Gespräch, das wir mal hatten über ein bestimmtes Thema, hatte ich dann als Inspirationsquelle und habe dann so seine Ansicht so halb mit in die Geschichte genommen. Also dass man sowas reinbringt, weil auf diese Ansicht wäre ich von selbst nie gekommen.
Genau.
Ja. Aber man kann ja dadurch aus der Geschichte mehrere Personen haben. Die können ja nicht alle die eigene Einsicht haben.
Ja, deswegen. Es ist eigentlich für uns total wichtig, dass wir unterschiedlichste Menschen kennenlernen, unterschiedlichste Berufe kennenlernen und Situationen im Leben. Ja, weil erst dann hast du ein schönes, breites Repertoire und schreibst nicht immer nur dasselbe und dieselben Ansichten. Ja. Das ist eigentlich, das wird lebendig. Fall, ja.
Das ist auf jeden Fall ein Bonus, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Aber die Leute in unserer Umgebung leben gefährlich. Eines Tages landen sie in einem Buch.
Nee, bei mir nicht, oder? Weiß ich nicht.
Weiß man nicht, ja.
Weiß ich nicht. Bei Anja auf jeden Fall, wenn sie mit ihrem Auftragsmörder
anfängt. Ja, ja, ich bin da weiter, ich bin da weiter auf der Suche. Ich finde es interessant, es gibt wenige Leute, also ich habe oft gehört, anscheinend hasse ich nicht genug, weil, also viele Leute, einfach viele Leute sagen, okay, sie hätten doch schon mal eine Idee, aber eigentlich so, es gibt schon Leute, die sie nicht mögen, aber sie würden niemanden gerne tot sehen oder so. Das finde ich doch auch sehr beruhigend. Also die wenigsten Leute irgendwie hassen so sehr, dass sie sagen, ja, weißt du, mein Chef, den würde ich eigentlich gerne auf die und die Art und Weise ums Leben gebracht sehen. Also nein.
Im Moment wüsste ich da eine Person.
Ja? Echt?
Ja, aber das ist öffentlich.
Okay.
Also ich kenne sie nicht persönlich.
Okay, aber ich nehme das auch entgegen.
So. ja, das sage ich dir dann nach der Folge.
Ja, das ist gut. Und ich bin für alle Anregungen dankbar.
Obwohl, die hasse ich jetzt auch nicht. Ich finde sie halt einfach nur doof.
Und hast du auch eine gute Mordmethode?
Nee, ich hab ja gar nicht mehr drüber nachgedacht, leider. Es tut mir leid.
Ja, macht ja nichts. Wird ja noch ein Weilchen wahrscheinlich dauern, bis ich es auch umgesetzt habe.
Ich müsste wirklich wahrscheinlich echt länger drüber nachdenken über jemanden, den ich tot sehe. Außer Walter White, aber das ist eine Serie. den ich tot sehen wollen würde. Also, ich glaube, ich denke in meinem Leben auch keinen.
Nee.
Also,
aber meine Tochter hat mich gerade besucht und die hat immerhin schon mal ein paar interessante Mordmethoden für mich. Ah. Auch wenn jetzt niemand eingefallen ist, den sie tot sehen möchte. Ja? Also. Ja.
Ist Chefs leben doch nicht so gefährlich.
Nee, da hast du recht. Ja? Also, alle Chefs hier können sich jetzt entspannen. Ja,
ja, meine neuen Chefs sind eigentlich auch offen. Also. Deshalb. So, wir haben noch gar nicht Hallo gesagt, ne?
Hallo, ich bin die Anja.
Hallo, ich bin der Tom.
Ich bin Emma. Und wie ihr schon gehört habt, sitzen wir wieder in einem richtigen Café. Mit Hintergrundmusik.
Yeah. Mit Hintergrundmusik.
Ja.
Im Café Capri in Freiburg.
Genau.
Ja. Wonach Toms Meinung einige Schriftsteller hingehen. Obwohl man gut schreiben kann.
Man kann hier gut schreiben.
Ja. Ist auch für Anregungen, aktuelle Zeitungen und Bücher und
Spiele.
Man trifft hier interessante Leute. Okay. Ich habe ja schon Komponisten getroffen, die mich auf ein Konzert eingeladen haben.
Ja, oh, schön, ja. Also, das ist hier, ja. Und auch gemütlich genug, dass man es hier auch ein Weilchen aushält, so mit einem Blog und einem Buch und so, ja.
Ja. Wo man sagen muss, abends wird es ja schon recht voll.
Ah, okay.
Und dann sind alle Leute da, Musiker und sowas, mit einem Glas Wein. Mhm. Fühlt man sich dann wie Hemingway, wenn man dann anfängt zu schreiben. Dann, ich saß hier einmal nachts, irgendwie war ich so, glaube ich, gegen Mitternacht gekommen. Dann war nur noch ein Tisch frei gewesen, wo ein anderer Mann saß. Und der hat geschrieben. Ich habe mich dann auch hingesetzt, einen Block ausgepackt und angefangen zu schreiben. Dann habe ich was. Dann saß er neben mir, hat halt Rotwein getrunken. Dann habe ich gedacht, ich will jetzt auch einen Wein trinken. Dann habe ich dann auch einen Rotwein bestellt. Dann saßen halt zwei Leute am Tisch, beide trinken Wein und beide schreiben. Und nach einer halben Stunde hat er gemeint, bei mir klappt es heute nicht so gut, wie läuft es bei dir? Ja. Ich habe gedacht, so ähnlich muss es in Paris gewesen sein früher. So,
ja, stimmt, in den Künstlervierteln.
In den Künstlervierteln.
Ja.
Wo es völlig selbstverständlich ist, dass Leute schreiben oder malen oder Musik machen.
Ja, das stimmt.
Würdet ihr gerne in dieser Zeit leben?
Ich würde dort mal gerne eine Zeit lang, also so mit einer Zeitmaschine mal so eine Zeit lang, aber ich wollte nicht dauerhaft dort leben. Ne?
Ich habe die Zeit ist, ich finde die faszinierend, weil es vielleicht die einzige Zeit war, wo es einen Ort gibt, wo du weißt, wenn du dorthin gehst, das sind einfach alle Künstler der Welt sind dort. Es ist halt das, was es heute nicht mehr gibt. Es gibt nicht mehr ein Zentrum, wie es früher ist.
Mhm.
Früher war Paris einfach das Zentrum der Kunst gewesen, weil ja auch die amerikanische Kunst gab es damals nicht.
Mhm.
Und alle Leute waren dorthin gegangen. Also ich, wenn du Bücher liest von Hemingway oder sonst, was ist wirklich unglaublich, welche Leute der dort trifft.
Ja. Habt ihr den Film Midnight in Paris gesehen? Der behandelt genau dieses Thema. Hattest du ihn gesehen?
Ich wollte ihn noch sehen, aber ich lese, ich habe mir Immovable Feast von Hemingway ausgeliehen. Das ist genau sein Buch über seine Zeit in Paris. Und ich wollte das Buch eigentlich lesen, bevor ich den Film schaue, einfach nur wegen eventuell Parallelen zwischen Filmen. In dem Buch.
Ja, also ich kann den Film empfehlen. Also wer sich halt gerne mal in eine andere Zeit denken würde, Den kann ich dem Film einfach empfehlen. Dann kann man sich so mal so vorstellen, wie es wohl war. Weil das dann für die Person natürlich sehr beeindruckend ist, wenn sie plötzlich den ganzen Größen einer vergangenen Zeit so persönlich begegnet, ist unglaublich aufregend. Und dann hat das Ganze aber einen sehr interessanten Twist, den ich hier allerdings jetzt nicht spoilern möchte, um die Freude nicht zu nehmen, und bringt das Ganze dann nochmal eine interessante Perspektive eigentlich.
Also ich glaube, wie immer würde ich da in der Zeit auch nicht leben wollen, weil erstmal brauche ich mein Internet und zum Schreiben brauche ich meinen Computer. Also ich krieg viel mehr hin mit dem Computer als mit Stift und Zettel.
Also ich denke, wir haben heutzutage einfach mehr Möglichkeiten. Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass wir uns ja dann trotzdem auch treffen können durchs Internet, weil so wäre ich euch jetzt wahrscheinlich auch nicht begegnet. Eben. Aber durchs Internet haben wir uns dann trotzdem in derselben Stadt getroffen, auch wenn wir nicht dieselben vorher Kneipen oder so aufgesucht haben. Dann machen wir jetzt einfach das Capri zu unserem Künstlercafé.
Für das nächste Paris hier.
Ja, genau.
Ist gut. Ich habe noch einen Nachtrag zu machen von letzter Folge, wo ich ja Frage gestellt habe, wie man Szenen beendet. Und ich war nach dem Hören der Folge oder nach dem Schneiden der Folge von meiner eigenen Antwort unbefriedigt. Fand die doof. Weil mit einem Satz oder mit irgendwas, was jemand sagt, hört ja jede Szene auf. Also, oder? Aber was ich damit meinte, war, das mit einem schönen Satz, dass dieser Satz nochmal eventuell alles, diese ganze Szene nochmal zusammenfasst. Oder das, die Gedankenwelt von einem Helden zum Beispiel nochmal zusammenfasst. Dass es in diese Richtung geht. Und wenn ich sage, dass jemand was sagt, dass es dann irgendwas. Also jetzt in der Geschichte ist viel irgendwie noch so einen kleinen Joke reinbringt. Ins Ende rein. Oder halt einfach nur einen coolen Spruch. Also wirklich so ein cool halt. Genau sowas. Und das Szenen bei mir häufig echt kurz nachdem die Action oder das Wichtige in der Szene passiert, dann auch beendet werden. Also wirklich rigoros abgeschnitten werden, dass also gar nicht mehr viel rumgelabert wird.
Ja.
Das meinte ich so damit.
Also so Richtung Höhepunkt geht das Ganze so.
Ja, genau. Ja. 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 Also echt so kurz nach dem Höhepunkt, Schnitt und dann der letzte Satz fasst es alles nochmal zusammen oder es kommt halt nochmal ein cooler Spruch, das auch vielleicht nochmal alles zusammenfasst oder so.
Ich hatte jetzt auch noch mal so beim Lesen drauf geachtet. Das ist also bei den Sachen, die ich jetzt in der Zwischenzeit gelesen habe, auch ganz ähnlich. Also ja, ja, auf jeden Fall. Das ist aber eh interessant. Durch unsere, ja, auch manchmal theoretische Beschäftigung mit dem Schreiben komme ich jetzt plötzlich aufs Lesen eine komplett andere Sicht. Ja, also ich hoffe, das wird nicht irgendwann so schlimm, dass ich sonst also irgendwann gar nicht mehr genießen kann, was ich lese, sondern immer analysiere. Also ich hoffe, das werde ich nicht übertreiben.
Ja, ich merke auch schon, dass ich schon mehr analysiere als früher. Ja, ich hoffe auch, dass es nicht so schlimm wird bei mir. Wo ich dann sage dann, ach nee, komm, ja, und dann kommt das und das und dann kommt das und das und dann halt dieses überall dieses also für mich Schema F sehe, weil es halt Strukturen gibt, die man anwendet, weil sie funktionieren und die ich bestimmt auch anwende, weil sie funktionieren und weil es halt manche Sachen einfach logisch sind. Ja, das ist halt, wenn irgendwas gestohlen wird, wird ein Dieb gesucht und vielleicht der Falsche gefangen genommen. Also dann ist der Falsche der Held. Also halt diese ganzen logischen Dinge.
Ja. Also dazu hatte ich nämlich jetzt auch, also ist ein englisches Zitat, deswegen fasse ich es jetzt nur mal zusammen. Louis L'Amour, das war ein Schriftsteller, der unter dem Pseudonym Tex Burns viele Krimis, Western eigentlich geschrieben hat. Der behauptete Anfang des 20. Jahrhunderts mal, es gäbe nur 12 bis 18 Plots, die in irgendwelchen Varianten von den griechischen alten ja, Philosophen und Dramaturgen bis zu Shakespeare, Dickens, überall wiederzufinden sein. Und ja, das finde ich mal eine interessante Theorie. Und die passt ja zu dem, was du sagst. Du hast ja eigentlich immer wieder ähnliche Elemente, die auftauchen. Ist das nicht ernüchternd?
Also, das habe ich auch schon mal gehört. Und ja, gibt's.
Also ich finde es ernüchternd, 12 bis 18, also wenn es wirklich so wäre, dass man es analysieren könnte und dann sagen würde, ich habe 12 bis 18 verschiedene, die sich eigentlich in 90% der Literatur eigentlich immer wiederholen, ist es ernüchternd.
Ich denke halt, das ist wieder so allgemein, dass es eigentlich nicht von Relevanz ist. Weil man kann sagen, jede Geschichte geht um eine Suche, weil eines der Plots ist doch immer eine Suche, jemand sucht etwas und da im Grunde genommen fast alle Geschichten, jemand will irgendwas machen, sucht immer irgendjemand irgendetwas. Und ob das jetzt eine Reise ist oder psychologisch, ist es halt immer eine Suche. Und ich denke, das ist einfach so allgemein, dass es einfach nicht wirklich einschränkend ist. Und
ja,
ich finde
stimmt,
die Gedanke halt...
Ich finde das auch nicht schlimm, weil du einen Plot so oder so erzählen kannst. Und es geht ja um diese... Das Interessante an den Geschichten ist ja die Variation.
Genau, deswegen
und
ist Plotten
davon gibt es ja... Tausend.
Deswegen ist dann Plotten nämlich dann doch wieder nicht schlimm, weil genau wie du es füllst, wie du es beschreibst, wie du das Ganze dann ins Leben bringst, das ist ja dann eigentlich ja das Individuelle und das Besondere. Und deswegen, ja, das gibt mir dann, ja, finde ich eine schöne Sichtweise, die gibt mir meine Hoffnung wieder, ja, dass ich auch, wenn ich den Plot hinter den Geschichten im Laufe der Zeit immer besser erkenne, trotzdem nicht die Freude an der Literatur verlieren werde. Ja.
Was mich daran erinnert, ich habe ein Buch gelesen, was ich auch empfehlen kann, Old School von Tobias Wolf oder Wolf mit 2 F. Ein deutscher Titel ist Alte Schule. Was nur interessant ist, von wegen Schema-Szene, ist ein Buch, wo ich gelesen habe, gedacht, darum geht es. Und dann endet es völlig anders. Also wo ich dachte, das ist überhaupt nicht das Thema des Buches gewesen. Und das Buch passt, weil im Buch geht es um einen Schüler, der ist Jude in Amerika, 1960, letztes Jahr. Und die Schule lädt in dem Jahr 3 berühmte Schriftsteller oder also Robert Frost, Ayn Rand und Ernest Hemingway.
Oh.
Und die Schüler werden aufgefordert, Geschichten zu schreiben und derjenige, der halt von dem Autor ausgewählt wird, darf ihn treffen. Und das ist gewissermaßen ein Porträt von einer Zeit, ich glaube, der Autor ist halt 45 geboren und ein bisschen dieses Nostalgiegefühl für eine Zeit, in der ein Schriftsteller mehr wert war als heute. Es ist eine Zeit, wo es cool ist, Bücher zu lesen. Es ist cool, Literatur zu lesen, wo Leute erzählt, Schüler laufen rum und fangen an, Hemingway zu zitieren, in ihren Aufsätzen kopieren sie den Schreibstil oder parodieren den Dichter. Und er meint, das gibt es heute so nicht mehr.
Ist das ein neueres Buch?
Das ist ein relativ neues Buch.
Okay.
Das ist also,
aber es spielt in der Zeit von
damals. Genau, von damals.
Cool.
Und es sind halt Szenen drin, die wirklich einfach beeindruckend sind, wenn halt verkündet wird, der nächste Schriftsteller, den wir einladen, ist Ernest Hemingway. Und tosender Applaus, die Leute drehen durch und er meint, es ist so wie ein Rockstar kommt und das ist ein Buch, wo du wirklich denkst, das ist wirklich interessant, also wenn du dir vorstellst, es gibt ja heute nicht mehr so einen Schriftsteller so wie Hemingway, wo man damals sagte, er war halt einfach der Schriftsteller gewesen, er hat halt den Schreibstil der Zeit geprägt, er hat völlig neue Richtungen halt im Schreiben hervorgerufen und einfach mehrere Generationen beeinflusst, wie sie reden, wie sie denken und sich ausdrücken und das ist für Männer einfach cool ist, wie Hemingway zu reden und es ist toll, wenn du wie Hemingway schreibst und Hemingway-Buch zu besitzen, war sowieso das Größte. Einer hat eine Erstauflage halt und der Lehrer beneidet ihn, meint, pass gut auf das Buch auf, das ist ein wahrer Schatz, den du in den Händen hältst. Und,
Wobei in der Erstauflage sind doch die meisten Fehler drin, oder?
Ja, aber das sind ja auch die später für Sammler auf jeden Fall die interessanten sind, wobei heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, weil ja die Massenliteratur halt einfach auch die Erstauflage bereits in so großer Anzahl erscheint, dass sie wahrscheinlich also auch später nicht sehr viel wert sein werden. Ja. Aber ja, den Gedanken finde ich schön. Da haben wir alle 3 leuchtende Augen bekommen bei dem Gedanken, dass Schriftsteller wie in einer Zeit mal gelebt haben, wo sie wie Rockstars behandelt wurden, ja. Und die Jugend irgendwie beeinflusst haben. Also das ist total unvorstellbar, ja.
Ja, und es war cool zu sagen, ich will Schriftsteller sein und dann kommen Wettbewerben, alle fangen an zu schreiben. Man hatte gesagt, man sieht alle, sitzen sich hin und schreiben, dann kritisieren den Schreibstil, der eine meint, der eine, der erst, der gewinnt bei Robert Frost, alle meinen, das ist doch eine absolute miese Kopie von Robert Frost, wie kann Robert Frost das nicht erkennen? Und das ist der, das ist doch überhaupt nicht anspruchsvoll, das ist nur eine Kopie. Und Robert Frost denkt halt, das wäre eine Parodie auf ihn und lädt ihn halt zu sich ein. Und der ist am Boden gestört und gemeint, Robert Frost hat das für eine Parodie gehalten. Und dann, ich habe das ehrlich gemeint und bricht dann zusammen und es gibt halt...
Ja, das Buch klingt gut, ja.
Das ist wirklich, das Buch hat wirklich sehr viel Spaß gehabt, das Buch zu lesen. Das ist wirklich, wie so eine Liebeserklärung an das Lesen und an das Schreiben zugleich.
Ja, das ist schön.
Was ist das für ein Buch?
Old School.
Ach, Old School. Von?
Tobias Wolf mit 2 F.
Ja, kommt auf meine lange, lange To-Read-Liste.
Die lange
ist.
Also wenn du mal Lust hast auf ein kurzweiliges Buch. Das Buch ist wirklich kurz, geht nur 200 Seiten.
Oh, das geht ja noch.
Ja, das ist wirklich, ich glaube nicht mal 200 Seiten.
Ja. Auf meiner To-Read-Liste sind immer so dicke Bücher.
Ja, ja, Pearl und Sanderson, gell?
Ja, ja, ja.
Der Markus dafür gesagt.
Ja, da muss der Markus nochmal sagen, welches Buch.
Rat der Zeit.
Nein.
Rat der Zeit hatte ich vor langer Zeit gelesen.
Erstmal ist das jetzt nicht ursprünglich von ihm.
Ja, er hat es nur beendet.
Er hat es nur weitergeschrieben, ja.
Hat das jetzt endlich mal beendet?
Wunderbar.
Oder schreibt er noch dran?
Ich weiß nicht, ob es beendet ist. Ich habe irgendwann das Interesse an den Büchern verloren.
Ich habe mal den ersten Band geschenkt bekommen von meinem Vater zum Lesen. Ich habe es angefangen. Ich bin nicht über die ersten paar Seiten rausgekommen, deshalb...
Nee. Ich habe es bis zum zweiten Band geschafft. Ich habe 3 Bände geschenkt bekommen und zum dritten habe ich es nie geschafft.
Nee.
Also
tut mir leid, geht nicht.
Lese die Sturmlicht-Chroniken von ihm, von dem Brandon Sanderson. Also ich denke, er ist jemand sehr Spezielles. Also er schreibt tatsächlich anders. Er schreibt Fantastik im eigentlichen Sinne. Also er erklärt auch eigentlich Dinge, die er da reinbringt, nicht unbedingt. Er erwähnt irgendeine Wesenheit oder bestimmte Dinge und du selbst musst dann im Laufe der, also du musst dem selbst Bedeutung geben. Also er ist sehr, sehr kreativ. Also das ist das Besondere an ihm, aber das ist auch das, was vielleicht auch viele an ihm nicht mögen. Ich denke, das ist seine Stärke und seine Schwäche. Das wird sehr eine Geschmackssache sein, wer das mag. Also ich mag es. Also ich mag ja sehr fantasievolle Dinge und deswegen, seinen Schreibstil mag ich nicht ganz so sehr, aber ich mag halt diese fantastischen Elemente. Die machen mir Spaß. Also vielleicht...
Also es hört sich so an, dass es, als wenn es was ist, das mir gefallen könnte. Dann muss ich mal was von ihm lesen. Aber ich habe ja noch so viele andere Sachen.
Ja,
immerhin habe ich Stolz und Vorurteil durchgelesen.
Ja, okay, erzähl
und
mal.
Und zwar eigentlich in einem Rutsch.
Wow.
Was ich sehr, ja doch, hat mich schon ein bisschen überrascht. Weil ist es, auf einer Seite ist es... Langweilig will ich nicht sagen, aber es passiert so wenig in jedem Kapitel. Aber andererseits ist das total spannend. Weil halt in jedem Kapitel doch eine Kleinigkeit immer passiert. Und sei es, es wird jetzt entschieden, irgendwo hinzureisen und Vorbereitungen werden gemacht oder so. Oder es sind halt echt, in jedem Kapitel passiert nur eine Kleinigkeit und das macht es so spannend. Irgendwie. Also Jane Austen schafft es irgendwie langwierig zu schreiben, aber immer noch spannend. Also das hat mich sehr beeindruckt.
Nee, Hinrich ist ja sehr kritisch, wie wir das letzte Mal festgestellt hatten, dass sie so sehr ausschweifend erzählt. Auf der einen
ja,
Seite.
Ja, ich finde es noch nicht mal ja ausschweifend. Die Reden, die Leute immer halten, die sind sehr ausschweifend und ich kann gar nicht, ich könnte, also ich meine, ich bin nicht mehr aus der Zeit, ich könnte gar nicht so schreiben oder so reden, wie die das einfach tun. Es ist so, die brauchen, um Ja und Nein zu sagen oder mir geht's nicht gut, irgendwie 5 Sätze.
Ja.
Das ist echt.
Du hast ein Rant nicht gelesen.
Ich habe vieles nicht gelesen, Brandon, Tom. Was ich noch sagen wollte, also ich fand es echt spannend, obwohl ich den Film gesehen habe und obwohl ich wusste, wie es ausgeht und wer wen kriegt und warum, fand ich es spannend, gut geschrieben, also auch schön flüssig geschrieben, auch Der Vater von den ganzen Schwestern hat auch mal immer mal so einen Hammer gebracht. Irgendwie ist auch ein bisschen lustig. Und mich hat aber eine kleine Sache ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und zwar jetzt spoiler ich Jane Austen Schotten Vorteil. Also die Heldin des Romans Elizabeth bekommt ja von dem Mr. Darcy zwei Heiratsanträge. Den ersten lehnt sie rigoros ab. Und den zweiten nimmt sie natürlich an, weil er ist am Ende. Nur beim zweiten ist es halt so, dass dieser Heiratsantrag gar nicht mehr in dem Gespräch, das sie da zu der Zeit führen, gar nicht erwähnt werden. Es wird halt erstmal alles beschrieben von denen. Also die reden nicht miteinander, sondern Jane Austen beschreibt, was sie sich zu erzählen haben. Und in dem Kapitel, der Teil, wo dann wirklich wörtliche Rede kommt, sind sie anscheinend schon verlobt und es wurde irgendwie nicht erwähnt und es wurde nicht ausgeschrieben, nicht so, willst du mich heiraten? Ja, sondern es ist schon irgendwie klar und im nächsten Kapitel sind sie verlobt und das fand ich ein bisschen so, dieser Höhepunkt, auf den du wartest, ja, diesen endgültigen Heiratsvertrag, den Elisabeth dann annimmt, der kommt irgendwie nicht.
Der wird nur so selbstverständlich dann, ja?
Ja, genau.
Ja.
Also das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber sonst fand ich es echt spannend.
Kommt auch auf meine Liste der langen Bücher. Der langen Liste von Büchern, die ich noch. Ich habe sowohl Stolz und Vorurteil als auch Sinn und Sinnlichkeit zu Hause. Also ich bin bestens gewappnet für
Osten.
Ja, aber es sind halt Frauenromane, ne? Das muss dir schon klar sein.
Das ist der Grund, warum die Bücher schon so lange bei mir zu Hause rumliegen und noch nicht gelesen wurden.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich mag Liebesromane überhaupt nicht. Und durch ihren Wortwitz, finde ich, und weil sie doch oft auch was Gesellschaftskritisches, einen Unterton damit drin hat, finde ich, dadurch hat es mir dann trotzdem Freude gemacht. Wobei, es ist mehr für Frauen, ja. Also, weil, ja, so diese gesellschaftskritischen Dinge, die sie ja eigentlich da so anmerkt oder so durchblitzen lässt, das waren ja Probleme, die eigentlich auch Frauen in dieser Zeit gerade halt so besonders hatten. Halt so diese Erwartungshaltung, Hauptsache du bist verheiratet und möglichst schnell unter der Haube. Und
ja, aber das war das Lebensziel.
Ja, so war das, ja. Genau, es gab
früher. Also ich meine, das ist ein klares Abbild davon.
Ja.
Ich habe auch letztens nochmal einen Podcast genau über Jane Austen und dann auch viel über Stolz und Vorurteil gehört. Und dann haben die aber auch diese Gesellschaftskritik angesprochen und meinen sie ja aber eigentlich für die Sachen, die in der Zeit passiert sind, die man hätte auch kritisieren können, das hat sie halt ausgelassen.
Ja, die Frage ist halt, ob sie über diese Dinge überhaupt informiert war, weil das war...
Doch, natürlich.
Nee, das ist nicht natürlich. Die Frauen haben damals nicht mal Zeitung lesen dürfen. Vielleicht war sie nicht darüber informiert. Also vielleicht hat das, was sie kritisiert hat, also tatsächlich die Dinge gewesen, die in ihrem Erfahrungshorizont sich bewegt haben. Also die Frauen haben damals also ganz, ganz viel nicht mitbekommen, weil die Bücher, die sie lesen durften, wurden durch Brüder und Väter und Ähnliches, gingen die durch eine ganz, ganz radikale, Selektion hindurch. Eine Zeitung zu lesen war bereits ein Skandal gewesen. Also Frauen haben da teilweise...
Glaubst du wirklich, dass eine Frau wie Jane Austen das nicht mitgekriegt hat?
War sie nicht eine Pfarrerstochter?
Ich habe keine Ahnung. Also, aber ey, das glaube ich nicht.
Also ich weiß nicht, ich glaube, wir können...
Also der Film, der über sie gedreht wurde mit Anne Hathaway, suggeriert, dass sie eine sehr intelligente Frau war. Und ich glaube, als sehr intelligente Frau auch in diesen Zeiten kann man sich über Dinge informieren.
Sehr intelligent war sie mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, wie ihr Leben halt wirklich tagtäglich ausgesehen hat. Also fand das relativ schockierend, wie die gebildeten bürgerlichen Schichten damals halt, also wie die Frauen gelebt haben, halt wirklich, dass selbst deine Bücher ausgewählt wurden. Also wenn du überhaupt gelesen hast, deine Bücher wurden ausgewählt. Also dein Vater hätte dir gesagt, was du zu lesen hast. Und eine Zeitung zu lesen, dann hättest du dann höchstens den Gesellschaftsteil oder so zu lesen
bekommen. Aber dann gibt es ja auch Sachen wie diese Bronte-Sisters, Geschwister, die dann ja anscheinend zu dritt sich irgendwie gut zu Hause bedienen konnten, was Literatur angeht und die gleiche Bildung hatten wie andere Leute, weil einfach der Vater von ihnen einfach die ganzen Bücher zu Hause hatte, auch gleiche Zeit. Ich glaube, dass das...
Ja.
Also ich glaube nicht, dass sie das nicht wusste. Kann ich mir echt nicht vorstellen.
Okay. Deswegen habe ich gefragt, ob sie nicht Pfarrerstochter war, weil im Haushalt eines Pfarrers hätte ich mir vorstellen können, dass du halt viele Bücher gar nicht gefunden hättest. Also, ja.
Weiß ich nicht.
Also, glaub ich nicht. Wir werden nochmal nachschauen.
Ja, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal recherchieren, ja. Was denn damals so überhaupt den Leuten so zugänglich war an Wissen.
Ja, Anja, das übernimmst du jetzt, weil ich habe das Buch gelesen.
Ich habe das Buch auch gelesen.
Aber ich habe es jetzt Review jetzt gemacht, gehalten im Internet. Nee, recherchiere mal nach und belege deine These. So, Hausaufgabe für dich. Also. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist Anja ganz empört, dass ich hier Hausaufgaben
mache. Ja, weil ich habe in meinem Leben noch nie Hausaufgaben gemacht. Jetzt mal meine Lehrerin mal fragen können. Hausaufgaben verweigere ich
prinzipiell. Ich bin ja auch nicht deine Lehrerin.
Ja, eben.
Ne?
Hast du Stolz und Vorurteil im Original oder in Übersetzung gelesen?
Übersetzung,
ja.
Hast du es im Original bei dir liegen, oder?
Ich habe zwei Bücher von ihr, eins auf Deutsch und eins im Original. Ich weiß nicht mehr, welches ich im Original habe.
Okay.
Ich weiß auch nicht, ob ich das im Original hätte lesen können.
Weil das ist nämlich diese Sache, das war mir bei Dickens aufgefallen, wie verdammt schwer es ist, Dickens im Original zu lesen.
Glaube ich.
Es ist, die haben schon ein bisschen anderes Englisch benutzt.
Ja.
Zu der Zeit.
Das war mir tatsächlich auch nicht möglich. Ich habe einfach Barnaby, wie heißt der nochmal?
Achso, ja.
Ja. Also ich habe das dreimal versucht zu lesen und dreimal angefangen. Ich habe es tatsächlich nicht hinbekommen. Das war mir tatsächlich zu schwierig, das Englische.
Ja, Tale of Two Cities, das Buch geht ja nur 300 Seiten. Ich habe dafür irgendwie 3 Wochen gebraucht, bis ich damit durch war. Einfach, weil ich das Buch wirklich anstrengend fand. Gut, das zweite Mal geht es dann, glaube ich, besser. Aber...
Ja, vor allen Dingen viele Begriffe findest du ja nicht mal. Also wenn du irgendwie ansonsten nicht einen Begriff nicht kenne, gehe ich ins Internet auf Leo Ort oder so. Ja, aber das, da hättest du da wahrscheinlich schlechte Taten. Also habe ich versucht, also weil diese Begrifflichkeiten da einfach gar nicht drin vorkommen. Ja.
Das fand ich auch ein interessantes Thema wegen Übersetzung und Original, weil gerade wenn es um die Klassiker geht, da gibt es ja teilweise irgendwie 10 Übersetzungen. Also ich war noch vorhin halt in der Stadt, weil ich dachte, ich wollte das nächste von Tolstoi Anna Karenina lesen.
Und du bist jetzt gerade vor dem Tolstoi-Trip.
Ich bin gerade auf Tolstoi-Trip, ja. Und ich konnte mich nicht entscheiden, welche Ausgabe ich nehme. Gedacht, ich werde zu Hause nochmal nachschauen, wie die Übersetzungen sind, ob ich einen Vergleich finde zwischen Übersetzungen. Ja, das macht schon, glaube ich, was aus, wie die Bücher übersetzt wurden.
Ja.
Und bei vielen Büchern hast du keine Auswahl, aber bei den Klassikern hat man das normalerweise.
Ja, ich habe Robinson Crusoe damals auch in einer eher bekömmlichen Übersetzung gelesen. Ach, da war ich. Also als junger Jugendlicher habe ich das gelesen. Es war halt für Jugendliche dann übersetzt worden. Und dann habe ich mal so eine ältere Übersetzung so angelesen und man merkte echt einen Unterschied. Aber ich glaube, so die ältere Übersetzung hätte ich nicht lesen können. Also in der Zeit, also als Jugendlicher schon gar nicht. Oder war das andersrum? Habe ich die ältere Übersetzung gelesen und dann die neuere reingekackt? Ach, Gedächtnis.
Ich bin darauf hingekommen, weil es gab jetzt vor ein paar Jahren gab es eine neue Übersetzung von Homer. Ich glaube, Ilias. Und es ist... Ich kann es jetzt nicht mit dem Original vergleichen, aber da kommen jetzt anscheinend Sätze vor. Es ist ein absolut umgangssprachlich übersetzt, weil er wollte das moderne übersetzen. Dann kommen solche Sätze wie sie trieben es, bis irgendwie die Betten knatschten oder die Federn quietschten oder sonst was, wo ich dachte, also hat irgendwie ich habe eine Kritik gelesen, wo einer meinte, was hat das bitte schön bei Homer zu verlieren in der Übersetzung?
Kommt auf den Originaltext an.
Und mein hat er gemeint, halt, im Original war irgendwie nicht ansatzweise sowas drin gestehen. Er hat das relativ frei interpretiert, das Original, aber. Er hat wohl gemeint, wenn er Homer es jetzt schreiben würde, hätte er es so geschrieben, meint er. Und,
Aha. Hat Homer damals dann sehr modern umgangssprachlich geschrieben?
Er war Dichter gewesen, deswegen, das war ja alles in Versmaß geschrieben.
Das ist die Frage.
Weiß das ist halt sehr nicht, spekulativ oder? Halt, ja. Also weil es ja wirklich... Also gar keine Ähnlichkeit in der Kultur
klang
mehr gibt.
Für mich eher so im Fall von, hätte er eine normale Übersetzung gemacht, hätte es wahrscheinlich kein Mensch interessiert, weil es irgendwie schon 10 Übersetzungen gibt.
Das kann das sein.
Ja.
Das hat man ja auch im modernen Theater sehr oft, ja, wo dann alle irgendwie aus Prinzip alle nackt herumrennen und so, ja. Also auch in klassischen Stücken und
oder in der Literatur. Stolz und Vorurteil und Zombies.
Ja, genau, ja. Das.
What the fuck? Sowas kommt dann, ne?
Genau.
Hauptsache ein Klassiker und Zombies.
Klassiker genau. Und Zombies.
Ja. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es jemals lesen würde, so. Ob ich mich trauen würde, das jetzt zu lesen. So nachdem ich das Original gelesen habe und jetzt nochmal irgendwie so eine Parodie oder was das sein soll.
Das kommt drauf an, wahrscheinlich, wenn du das Original sehr liebst, dann hast du da vielleicht deine Freude dran, vielleicht. Wenn die Parodie gut gemacht ist, ja.
Ja, aber ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie man in diese Geschichte Zombies reinbringt.
Deswegen wurde es geschrieben, weil...
Ja.
Also nein, das Ganze geht, also Mr. Darcy geht mir in die Richtung Vampir-Drama oder so. Also Mr. Darcy als was weiß ich, der Vampir, dem sie sich hingeben möchte oder so.
Hä? Ja, hast du das jetzt Zombie. Gelesen oder nicht?
Ja, natürlich. Du hast das Buch von mir bekommen.
Nein, ich meine jetzt mit Zombies, weil du gerade Mr. Darcy ist ein Vampir sagst.
Nein, ich habe kein Buch gelesen, wo Mr. Darcy ein Zombie ist. Aber ich habe natürlich die entsprechenden Bücher, also einige aus dieser Ecke gelesen. Und halt auch einige Vampirbücher. Und ich kann ihn mir eher als Vampir als Zombie vorstellen.
Ich glaube, er ist auch nicht der Zombie. Er ist auch nicht der Zombie. Okay, das wird hier sehr abgedreht. Das okay. Ist die Folge. Wir sind auch schon am Ende.
Genau.
Lass uns das beenden.
Das ist jetzt ein gutes,
ja,
bevor es weiter abdriftet.
Echt? Bevor das ganz schlimm wird. Ja.
Zieh mir jetzt besser die Notbremse und
sagen Tschüss für heute.
Sagen Tschüss für heute.
Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Jupp.
Träumt nicht von Zombies. Das sind Albträume. Das finde ich gut. Ist er das jetzt Zombie? Nee, wieder viel zu schade.
Oder? Als Vampir?
Nein, auch viel zu schade. Vampire sind abgelutscht. Ausgelutscht.
Ja, eben.